Ja, ihr Lieben, ich möchte heute aus dem Matthäus-Evangelium einen Text lesen, aus dem 4. Kapitel, die Verse 1 bis 11. Matthäus, Kapitel 4, 1 bis 11. Dieser Sonntag steht heute unter diesem Thema, das schon in dem Wochenspruch angekündigt wurde. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Es geht um den Sieg Jesu über die finsteren Mächte. Und da hinein ist diese Geschichte eine ganz wesentliche, und zwar aus dem 4. Kapitel, die Versuchungsgeschichte Jesu. Da geht es um diese Auseinandersetzung zwischen Jesus und dem Satan. Ich lese, dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Ihr Lieben, das ist eine sehr, sehr bekannte Begebenheit aus dem Neuen Testament und ich möchte von vornherein sagen, es ist wichtig, dass wir daran festhalten, dass das, was hier geschrieben ist, genau so geschehen ist. Wenn das nur ein Traum ist oder eine Erfindung oder eine Vision oder sonst etwas, hat es keine Bedeutung. Wir müssen daran festhalten, dass es hier wirklich um eine Auseinandersetzung zwischen Jesus und dem Satan, leibhaftig Satan. Und dass Jesus leibhaftig in der Wüste dem Satan leibhaftig erschienen ist oder begegnet, dass Satan ihm begegnet ist. Und dass es so stattgefunden hat. Ihr Lieben, das ist sehr wichtig. Lasst mich kurz als Einleitung zu diesem Thema etwas sagen. Vielleicht noch vorausschicken. Dieser Predigt jetzt ist der erste Teil von einem zweiten Teil, den ich nächsten Sonntag predigen werde. Nur das gehört zusammen. Das ist zu ausführlich, um es in eine Predigt zu packen. Die Geschichte von der Versuchung Jesu ist an einer bestimmten Stelle, passiert an einer bestimmten Stelle des Lebens Jesu. Und das ist von großer Bedeutung, dass wir das auch wirklich verstehen. Es passiert an einer bestimmten Stelle. Und zwar geht es da darum, dass Jesus ja ungefähr 30 Jahre lang, sagen wir mal ungefähr, in der Verborgenheit gelebt hat und er dann den Auftrag von Gott bekommen hat, so jetzt seinen eigentlichen Dienst anzutreten. Und sein Dienst hatte ein ganz bestimmtes Ziel, nämlich, dass er ans Kreuz gehen würde und um dort für die Sünde der Welt zu sterben. Der gesamte Dienst war auf das Ziel ausgerichtet. Also man kann den Dienst Jesu beschreiben als einen Weg direkt ans Kreuz. Das war von Anfang an das Ziel. Und am Kreuz, da sollte er das Entscheidende tun. Nämlich, die Sünde der Welt zu besiegen, die unsere Sünde zu besiegen, den Satan zu besiegen, den Tod zu besiegen. Und deswegen hat Jesus am Anfang seiner Tätigkeit, wo er in die Öffentlichkeit getreten ist, aus seiner Anonymität herausgetreten ist, war der erste Akt in seinem öffentlichen Auftreten die Taufe. Das war das erste Mal, wo Jesus auftrat öffentlich. Und von da an beginnt seine Wirksamkeit. Er ist aufgetreten und hat bei Johannes dem Täufer die Taufe gesucht. Nicht deswegen, weil er selber die Taufe benötigte, um seine eigenen Sünden zu bekennen und Buße zu tun, sondern umgekehrt. Johannes der Täufer wollte ihn ja auch gar nicht taufen. Er hat eine Offenbarung bekommen über Jesus, dass er die Taufe nicht benötigt, natürlich, ja. Aber Jesus hat gesagt, lass es geschehen, es ist wichtig. Warum? Weil er mit dieser Taufe deutlich machte, als er in den Jordan eintauchte, in dem Jordan, in dem die Sünde der Menschen, die Johannes der Täufer taufte, sozusagen in das Sündenwasser, wenn ich es jetzt symbolisch nehme, und in dem Jesus untergetaucht ist, hat er die Sünde der ganzen Welt schon symbolisch auf sich genommen. Das war ein Akt, in dem er deutlich gemacht hat, dazu bin ich da, um die Sünde, die hier in diesem Wasser abgewaschen wurde, auf mich zu nehmen. Sie kann nicht einfach durch Wasser abgewaschen werden. Sie kann nur durch mich abgewaschen. Deswegen hat Jesus die Sünde auf sich genommen. Ihr Lieben, das war sehr, sehr wichtig. Er hat symbolisch schon am Anfang an dargestellt, was sein Ziel ist. Nämlich die Sünde der Welt zu tragen. Deswegen ist er in dieses Sündenwasser eingetreten, um es auf sich zu nehmen. Und von da an beginnt sein Weg schnurstracks zum Kreuz. Das hat zwar 3 Jahre gedauert, weil er da natürlich vieles noch gewirkt hat, aber sein letztes Ziel war dies. Und da bei dieser Taufe, als er getauft wurde, da ging der Himmel auf und da kam die Stimme vom Himmel herunter, die dann deutlich machte und sagte, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also es ging von darum, dass sozusagen schon Jesus, schon der Vater im Himmel gesagt hat, das ist mein Sohn. Und an seinem Dienst und an dem, was er tun wird, habe ich wohlgefallen. Und der Geist kam herunter wie eine Taube und legte sich auf ihn. Also er wurde vom Heiligen Geist erfüllt und er wurde befähigt, diesen Dienst zu tun. Er war ja Mensch und musste in der Kraft des Heiligen Geistes und in der Fülle des Heiligen Geistes seinen Dienst tun. Und dann ist es sehr interessant, mit Kapitel 4, das ist unmittelbar danach dieser Taufe, da heißt es, dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste geführt. Und dann geht es sogar noch weiter, um von dem Teufel versucht zu werden. Das ist doch hochinteressant. Das ist ein Satz, den muss man wirklich verstehen und aufgreifen. Jesus ist nicht von sich aus in die Wüste gegangen, sondern der Geist hat ihn in die Wüste getrieben. Mit einem Zweck. Der Vater Jesu, er wollte Jesus versuchen lassen vom Feind. Das war die Idee Gottes. Der Geist hat ihn dorthin geführt. Und das ist interessant, weil es 2 Dinge zum Ausdruck bringt. Das eine ist, es ist wichtig zu verstehen, dass sozusagen Jesus hier gehandelt hat im Auftrag seines Vaters. Und er sozusagen, wie es im Hebräerbrief dann steht, in Hebräer 4 steht es da, und Jesus wurde versucht wie wir, aber ohne Sünde. Weil Jesus Mensch war, musste er durch alles hindurch, was auch Menschen, wirkliche Menschen aus Fleisch und Blut, hier in dieser von der Sünde geprägten Welt an sich erfahren. Menschen stehen ununterbrochen unter der Attacke des Feindes. Und weil Jesus Mensch wurde, musste er auch durch diese Versuchung, durch diese Attacken des Feindes hindurch. Er wurde versucht wie wir. Darum ist er unser Bruder, sagt der Hebräerbrief. Das ist ein Zeichen, dass er wirklicher Mensch geworden ist. Denn als Mensch konnte er auch versucht werden, sozusagen vom Feind. Im Himmel kann er nicht versucht werden, aber hier ist Mensch. Und der Vater, wenn ich das so sagen kann, wollte, dass sich Jesus als Mensch bewährt. So wie wir. Und das Zweite ist, es wird hier dargestellt, der Feind Gottes, der Satan, als Versucher. Das ist ein Wort, das sehr schön zum Ausdruck bringt, was eigentlich die Hauptaktivität des Feindes in dieser Welt ist. Die Hauptaktivität ist zu versuchen. Versuchen heißt Folgendes, und das ist jetzt wichtig. Der Feind versucht jetzt an dieser Stelle hier, Jesus von seinem Vater zu trennen. Das ist die Versuchung. Wohlgemerkt, noch einmal. Der Feind versucht, den Sohn vom Vater zu trennen, einen Keil zwischen Vater und Sohn hineinzutreiben. Wenn ihm das gelingt, dann hat er den Vater vom Sohn getrennt. Und zweitens, dann hat er den Dienst, den Jesus auf sich nehmen wollte, unwirksam gemacht. Das sind die zwei großen Taktiken des Feindes bei jeder Versuchung. Er möchte sozusagen uns auch als Menschen jetzt vom Gott trennen, herausreißen aus der Gemeinschaft mit Gott, einen Keil treiben in unsere Beziehung zu Gott. Das ist das eine. Und damit will er uns unwirksam machen. Wir haben keine Chance mehr, Reich Gottes zu bauen, wenn wir aus dieser Gemeinschaft herausgefallen sind. Und dann sind wir für den Feind nicht mehr gefährlich. Wir sind für den Feind nur gefährlich, wenn wir in der Gemeinschaft mit Jesus leben und wenn wir dadurch diese Sache durchführen können. Und ihr Lieben, das ist etwas, was Jesus gleich am Anfang erfahren. Ein Generalangriff des Feindes startete am Beginn seiner Tätigkeit. Da am Beginn seiner Tätigkeit hat der Feind einen Generalangriff. So in dieser Weise ist er immer nicht mehr erschienen wie damals. Um ihn einen Keil zu treiben, denn jetzt war klar nach der Taufe, was die Absicht Jesu sein sollte. Ans Kreuz zu gehen und für die Sünde der Menschen zu sterben. Deswegen hat er sich ertaufen lassen. Und jetzt ist er gefährlich geworden für den Satan. Und darum hat er ihn jetzt versucht. Gleich am Anfang wurden die Weichen gestellt. Und das ist sehr wichtig zu verstehen, dass diese Sache, die der Feind vorhat, in diese Richtung geht bei jedem Einzelnen von uns. In dem Moment, wo jemand sein Leben Jesus gegeben hat, von dem Moment an tritt er in eine Kampfzone. Versteht ihr? Von dem Moment an, wo jemand sein Leben Jesus gibt, tritt er in ein Kampffeld hinein. Das heißt, da kann er machen, was er will. Das ist vorgegeben. Das ist nicht von uns aus zu bestimmen. Und der Feind wird versuchen, die Entscheidung, die wir getroffen haben, rückgängig zu machen. Er wird versuchen, uns zu zerren, herauszuzerren aus der Gemeinschaft mit Jesus. Aus dem Reich Gottes wieder in sein Reich hineinzuführen und uns damit unwirksam zu machen. Und wir müssen offene, geöffnete Augen dafür haben. Wir finden das an vielen Stellen des Neuen Testamentes, wo das deutlich wird. Paulus sagt zum Beispiel, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen den Fürsten dieser Welt, gegen die Gewalten und so weiter. Seid stark in dem Herrn, sagt Paulus in Epheser 6. Und denn der Feind ist es, der uns ununterbrochen attackiert mit seinen listigen Versuchungen und Pfeilen. Und darum zieht an die Waffenrüstung Gottes. Und diese Waffenrüstung Gottes, ihr Lieben, ist eine Sache, die wir tagtäglich für unser ganzes Leben lang brauchen, weil der Feind hört nie auf, uns zu attackieren. Das ist eine Illusion, dass wir einmal so gemütlich dahin leben können. Der Feind wird ununterbrochen versuchen, an uns etwas hervorzubringen, an etwas zu tun, was uns wegbringt von Jesus. Nun, die Tätigkeit Jesu nach der Versuchung, die ging ja dann eben in die Richtung, dass er, wenn man das unter diesem Gesichtspunkt einmal liest, sieht man, dass alle Tätigkeiten Jesu, die er in diesen 3 Jahren getan hat, waren Kampf gegen den Satan. Wenn er gepredigt hat, war das eine Kampfansage gegen den Satan. Das Himmelreich ist herabgekommen, ist nahegekommen, ja. Und das Himmelreich, das Reich Gottes, wo er der König ist, ist der größte Kampfansage gegen das Reich des Satans. Wer also immer sich zu dem Königreich entscheidet, hat den Kampf gegen den Satan gewonnen, weil er auf der Seite des Siegers ist. Und darum hasste der Satan die Predigt Jesu. Wenn er Kranke geheilt hat, dann hat er die Krankheit wie einen Feind behandelt. Er hat ihn als eine dämonische Macht behandelt, sagt, und hat geheilt und hat befohlen, der Krankheit zu gehen, weil er wusste, dass mit der Krankheit verbunden satanische Mächte sind. Nicht, dass immer satanische Mächte jede Krankheit hervorrufen, aber jede Krankheit wird vom Feind benutzt, um uns dadurch herauszuholen von der Gemeinschaft mit Jesus. Es ist eine Kampfansage. Und jedes Mal, wenn er Besessenen begegnet ist, hat er direkt die Dämonen angesprochen. Ihr Lieben, die ganze Tätigkeit Jesu war voll von Kampf gegen den Feind. Das ist nicht etwas, was uns jetzt Angst machen soll. Das ist einfach nur eine normale Realität, wo wir nicht naiv sein dürfen. Das ist die Situation, in der wir leben. Da ist ein Kampffeld, wo wir ständig sozusagen damit auch beschäftigt sind. Und nun also noch einmal, es geht bei dieser ganzen Sache darum zu verstehen, dass wir hier abgezogen werden sollen von unserer Gemeinschaft mit Jesus und unwirksam gemacht werden sollen. Ich werde das immer wieder mal dazwischen sagen, weil das ist so wichtig. Aus der Gemeinschaft mit Jesus heraustrennen und dadurch unwirksam. Im Zusammenhang mit dem Kampf gegen den Feind, meine ich, ja. Und das ist es ja, worum es geht, dass das Reich Gottes hier auf Erden gegenüber dem Reich des Satans an Kraft gewinnt und an Herrschaft gewinnt. Und wer der Sieger ist, steht ja schon fest. Aber ob wir dabei sind, das ist die Frage. Und da will uns der Feind sozusagen immer wieder stören. Also wenn wir das jetzt gehen wir jetzt einmal schnell diese Versuchungen durch, an denen wir das jetzt auch verstehen können, wie der Feind hier arbeitet. Und was hier der Feind, wie hier der Feind Jesus versucht, wird bestätigt genau das, was ich jetzt versucht habe zu sagen. In allen 3 Versuchungen geht es nur um ein einziges Thema. Es geht nicht darum, dass der Feind Jesus dazu bringen will, irgendeine einzelne Sache zu tun, die halt er will. Sondern es geht darum um die Frage, gelingt es dem Feind, einen Keil zwischen Jesus und dem Vater zu treiben. Das ist das Ziel. Das Ziel des Feindes ist nicht nur, dass wir hier und da mal sündigen, sondern dass er uns damit einen Keil anfängt zu treiben zwischen Jesus und uns. Der Keil, die Spaltung, die Trennung, das ist das Entscheidende. Und wenn es nur in diese Richtung geht, damit wir unwirksam werden. Okay, die erste Versuchung setzt an, das sind 3 Versuchungen, die verschiedene Themen haben. Die erste Versuchung ist sozusagen thematisch angeknüpft an eine unglaubliche Schwachheit, körperliche Schwachheit, in dem sich Jesus gerade befindet, denn der Angriff des Feindes kommt nicht am ersten Tag seiner 40-tägigen Wüstenzeit, sondern am letzten Tag, also ganz am Ende, wo Jesus schon völlig ausgelaugt ist und schon völlig sozusagen von Hunger geplagt ist. Und an dieser Stelle kommt dann der Feind und versucht ihn und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich doch, dass diese Steine zu Brot werden. Ja, was ist denn da so Schlimmes dran? Gar nichts. Einem Hungrigen Brot zu vermitteln, das ist doch nichts Böses. Aber das ist ja nicht das Thema. Das Thema ist der Vorschlag, aus Steinen Brot werden zu lassen, kam nicht von seinem Vater, sondern vom Feind. Das ist das Gemeine. Oder das ist die Versuchung. Der Vorschlag kam nicht vom Vater, sondern vom Feind. Mit der Absicht, dass wenn Jesus jetzt das macht, was er leicht hätte tun können, ohne dass es ihm der Vater gesagt hätte, dann wäre er ungehorsam geworden. Und schon wäre die Trennung passiert. Ihr Lieben, da hing so viel am Spiel. Unsere Erlösung. Wäre er ungehorsam geworden in dieser Schwäche? Er war Mensch. Er hat das, kann man sich ja vorstellen, nach 40 Tagen Fasten. Das hat er alles durchlitten. Wäre er ungehorsam geworden, er hätte uns nicht erlösen können. Dann wäre er auch ein Sünder gewesen. Und der Sünder hätte er nie unsere Sünde tragen können. Das war die Taktik des Feindes. Einen Keil zu treiben. Einen Keil zu treiben. Und Jesus antwortet ihm dann, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Und damit sagt er, meine Aufgabe ist nicht, hier auf dieser Erde, meine Bedürfnisse zu stillen, sondern den Willen meines Vaters im Himmel zu tun. Ich lebe von dem Wort, das aus dem Munde des Vaters kommt. Wenn er mir sagt, mach aus den Steinen Brot, dann mache ich's. Wenn er mir es nicht sagt, dann mache ich es nicht und warte, wie er mich versorgt. Das ist die Versuchung, um die es hier geht. Versteht ihr? Es geht um diese Frage, wird jetzt Jesus ungehorsam oder bleibt er im Gehorsam des Vaters? Obwohl die Sache, um die es geht, ist ja nichts Schlimmes. Dass ein Hungriger Brot bekommt und sich ernährt. Aber es geht um die Abhängigkeit, in der Jesus von dem Vater lebte. Er war hundertprozentig abhängig. Er hat sich als Mensch völlig abhängig gemacht. Dazu brauchte er auch die Fülle des Heiligen Geistes, damit er in dieser Abhängigkeit leben konnte. Wie wir. Ja, das ist genauso wie wir. Darum ist er ja Mensch geworden und hat uns auch ein Modell gegeben für diese Dinge. Und so hat Jesus diese erste Versuchung widerstanden. Die Versuchung des Feindes, Jesus in einen Keil in die Beziehung zwischen ihm und dem Vater zu bringen und unwirksam zu machen. Das zweite Thema der Versuchung, da geht es dann um diese Frage der Messianität Jesu. Denn Jesus war ja der Messias Israels und das Volk Israel, das hat ja Jesus als Ganzes zu dieser Zeit nicht als Messias erkannt oder nicht erkennen können. Und da kommt nun der Feind gleich am Anfang und sagt, er führt ihn auf die Spitze des Tempels. Ich bin überzeugt, dass es so war. Das ist nicht nur in Gedanken gewesen. Ich glaube, dass er wirklich mit Jesus auf die Spitze des Tempels gegangen ist. Also er war dort sichtbar. Ich weiß nicht, ob er den Feind gesehen hat, aber zumindest Jesus hat ihn gesehen. Und dann sagt er dazu, wenn du dich da hinunterstürzt und sozusagen ein Schauwunder tust vor den Augen aller Menschen hier, dann werden alle dir zujubeln und werden sagen, das ist ein Wunder, das kann niemand tun, denn wenn du nach unten fällst, dann wird doch dein Vater im Himmel den Engeln befehlen, dass sie dich unten auffangen und du sozusagen deinen Fuß an keinen einzigen Stein stoßt. Denn das ist eine Verheißung im Psalm 91. Der Satan kennt die Bibel sehr gut. Er zitiert. Er sagt ja auch, es steht geschrieben, sagt auch der Satan, ja. Und er zitiert eine Stelle aus Psalm 91, ja. Dass wir sozusagen unseren Fuß nicht auf einen Stein stoßen werden. Und er wird seine Engel senden, um uns aufzufangen, uns zu tragen. Und mit dieser Bibelstelle versucht er, Jesus zu gewinnen dafür, dass er doch dieses Schauwunder tut. Und er wird sowieso erleben, dass der Vater ihn dann nicht zerschellen lässt, sondern er wird seine Engel natürlich senden und seinen Sohn auffangen. Worum geht's hier wieder? Es geht darum, dass Jesus einen Auftrag hatte, wie er seine Messianität ausleben sollte. Und das war eben nicht durch Schauwunder, sondern durch das Kreuz. Die einzige Sache, wo Jesus sozusagen wollte, dass seine Messianität zum Ausdruck kam, also im letzten Sinn zum Ausdruck, wozu er gesandt war, um seine Messianität, dass er der Messias Israels und des Ganzen und der ganzen Welt ist, war, dass er eben sozusagen hier aufs Kreuz, ans Kreuz ging. Aber der Feind wollte ihn, dass er auf eigene Art und Weise, nicht im Auftrag Gottes, Gott hat ihm nicht den Auftrag gegeben, spring runter. Einige Jahre später, ich weiß nicht genau, an welchem Zeitraum das war, kam dieselbe Versuchung. Damals, also dann, durch den Mund der Pharisäer und Schriftgelehrten. Es heißt in Matthäus 10, glaube ich, da heißt es, dass die Schriftgelehrten und die Pharisäer kamen zu Jesus und sagten, tu ein Zeichen vor unseren Augen. So in dem Sinne, wenn du ein Zeichen tust, dann werden wir dir glauben. Und Jesus kennt natürlich wiederum den Hintergrund dieser Frage, ist auch eine satanische Versuchung, genau dieselbe Richtung. Und Jesus sagt, es wird diesem Volk kein anderes Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Jona. Dieser Jona, der ist 3 Tage im Bauch des Fisches gewesen und dann nach 3 Tagen ist er wieder hochgekommen. Damit deutete Jesus an, das Zeichen meiner Messianität, das ich geben werde, ist, ich werde sterben, so wie der Jona in dem Bauch des Fisches, und begraben werden. Und nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Das ist das Zeichen meiner Messianität. Es stand also auch das auf dem Spiel. Nicht das so zu handeln, wie der Feind will, sondern so zu handeln, wie Gott will. 3. Versuchung. War die Versuchung der Herrschaft Jesu. Nicht? Jesus kam in diese Welt, um als König sein Reich zu errichten. Und sein Reich war ein Gegenpol gegenüber dem Reich der Finsternis. Der Satan wird als Fürst dieser Welt bezeichnet. Er hat wirklich Herrschaft über diese Welt ausgeübt. Und Jesus kam, um ihm diese Herrschaft streitig zu machen, um diese Welt unter seine Herrschaft zu bringen. Und nun sagt der Satan, pass einmal auf, ich mache einen Deal mit dir. Du kannst die Herrschaft, ich überlasse dir die Herrschaft, ohne Kampf, ohne irgendetwas. Wenn du, er führt ihn auf einen hohen Berg und zeigt ihm die Reiche und so weiter und sagt, wenn du vor mir hinfällst und mich anbetest, dann hab sie die Herrschaft. Ich gebe sie dir, freiwillig. Nun, was ist hier wieder der Fall? Die Art und Weise, wie Jesus die Herrschaft in seinem Reich antreten sollte, war nicht so, wie der Feind es wollte. Der Preis dafür war nicht, dass er den Satan anbetet und zum Diener des Satans macht, sondern die einzige Möglichkeit, wie Jesus die Herrschaft, die ihm Satan angeboten hat, antreten würde, ist wieder das Kreuz. Der Satan wollte Jesus wieder vor dem Kreuz bewahren. Er wusste, das Kreuz, das ist das Schlimmste für den Satan. Und er wollte ihn abhalten davon, diesen Dienst zu tun. Und dann braucht er es ja nicht mehr, wenn er eh schon die Herrschaft hat. Und so wollte er wieder einen Keil treiben zwischen seinem Vater und zwischen Jesus, seinem Sohn, indem er ihn immer in eine Richtung führen wollte, dass er eine eigene Entscheidung trifft, die gegen den Willen des Vaters ist. Und in dem Moment des Ungehorsams Jesu, er war abhängig vom Vater, was der Vater sagte, so sagt es ja auch, ich tue nur das, was der Vater mir sagt. Und darum hat er es auch hier so gehandelt. Und er antwortet dann auch, dass sozusagen, es steht geschrieben, dass du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Also, wenn er so etwas tun würde, Jesus, dann würde er Gott provozieren. Darf ich es mal so sagen? Also auch damit zum Ungehorsam. Und da hat er dann den Satan weggeschickt und die Engel sind gekommen und haben ihm gedient. Ihr Lieben, ihr seht, es ist da etwas, was ganz entscheidend geworden ist für den Sieg Jesu, dass er als Mensch, wohlgesagt, er hat ja als Mensch gehandelt, und das hat immer die Möglichkeit, es hätte auch anders sein können. Man kann ja nicht sagen, es ist sowieso klar gewesen, dass das so ausgeht. Nein, es war nicht klar. Sonst wäre er nicht getestet worden. Das ist schwer zu verstehen, aber es ist so. Und das sagt uns auch die Bibel. Der Vater hat Jesus getestet und er musste gleich werden wie wir. Gleich werden wie wir, auch in den Anfechtungen. Aber er hat ohne Sünde, also ohne sich trennen zu lassen, hat er reagiert. Ihr Lieben, das ist etwas, was für uns jetzt von großer Bedeutung ist, dass wir verstehen lernen, der Feind versucht in unserem Leben, und das ist jetzt sozusagen wichtig, dass wir das verstehen, und da will ich dann das nächste Mal fortsetzen, aber da lasst mich noch ein paar Dinge sagen. Er will in unserem Leben immer irgendetwas hervorbringen oder uns auch vor die Füße legen oder in den Weg legen oder sonst etwas tun um uns herum, das uns dazu anleitet oder verführt, dass unsere Beziehung zu Jesus irgendwie erschüttert wird. Dass wir aus dieser Beziehung zu Jesus herausfallen und darin auch unwirksam werden, unseren Weg zu gehen mit Jesus. Und ihr Lieben, das ist eine wichtige Sache, dass wir verstehen, und ich möchte jetzt noch ein paar so einzelne Beispiele aufzählen, wo ich denke, wie der Feind versucht, so einen Keil hineinzutreiben. Und das nächste Mal nächsten Sonntag will ich dann darüber erzählen oder mehr darüber sprechen, wie wir dem begegnen können. Wir müssen dem Feind widerstehen, wir müssen aufstehen. Wir haben am vergangenen Freitag einen Gebetsabend gehabt in Ternitz, in Neunkirchen, einen gemeinsamen, wo uns der Herr auch geführt hat, dass wir beten sollen darum, dass wir aufstehen als Gemeinde, um dem Feind zu begegnen. Dass wir den Feind nicht einfach gewähren lassen, sondern dass wir aufstehen müssen. Darüber möchte ich dann nächsten Sonntag. Aber lasst mich jetzt noch ein paar Punkte beispielhaft, damit man das ein bisschen an sich auch prüfen kann. Wo ist denn das der Fall, wo der Feind uns versucht? Eine Sache. Der Feind versucht immer wieder, uns in eine Richtung zu führen, wo wir Kompromisse schließen mit der Welt. Er hat immer diese Tendenz, uns sozusagen in eine Richtung zu führen, wo wir anfangen, mit den Dingen dieser Welt zu kokettieren und uns sozusagen es streitig zu machen, dass das Reich Gottes Nummer eins in unserem Leben ist. Und darum versucht er immer wieder, dass wir unser Herz an Dinge dieser Welt hängen. Und das geschieht auch bei Christen, ihr Lieben. Das ist überhaupt keine Frage, wenn es da eine Neigung gibt in uns, dass wir unser Herz an Dinge dieser Welt hängen. Ganz egal, was das sind. Das kann sein Reichtum oder ein besserer Lebensstandard. Das kann so in uns drinnen sein, dass wir da hinein investieren. Alles investieren. Aber das Reich Gottes, da wird nicht so viel investiert. Wir hängen unser Herz an Dinge. Und ich sage Folgendes, wenn wir so eine Neigung haben, zum Beispiel, wir suchen immer einen besseren Lebensstandard. Wenn wir so eine Neigung haben, verstärkt sie der Feind. Das ist der Boden, wo der Feind kommt und sagt, so, jetzt hänge ich mich auf diese Sache und mache diese Sache so stark im Herzen eines Menschen, dass er hineinfällt. Das ist so wie eine Falle. Wenn wir eine Neigung haben, Kompromisse zu schließen, in die Welt hineinzugehen, dort unser Leben zu verfestigen und mit den Werten dieser Welt zu spielen, anzugleichen dem Standard dieser Welt, dann hat uns der Feind. Garantiert macht er das. Das ist nicht nur eine Frage, es könnte sein. Sondern er wird das verstärken wie ein Bollwerk. Und wir haben es dann viel schwerer, davon loszukommen. Achtung, sagt Jesus. Das ist eine ganz wichtige Sache. Oder eine zweite Sache, wo der Feind uns immer wieder versucht, etwas zu verstärken, damit etwas zwischen uns und Jesus ist, ist immer das, ja. Alles Ziel von dem, was ich jetzt rede, ist, dass uns der Feind von Jesus abrückt, von der Beziehung mit Jesus und uns unwirksam machen möchte. Das zweite ist, er möchte immer wieder uns dazu bringen, das sind nur Beispiele jetzt, ja, ich sag nur zweitens, dass wir oberflächlich mit Sünde umgehen. Ihr Lieben, das ist eine ganz, 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 ganz miese Sache, die der Feind davor hat. Ich sage das in Zusammenhang mit einem Wort, das Jesus gesagt hat. Ihr kennt dieses Wort von Jesus, wo er sagt, warum versuchst du, den Splitter aus deines Bruders Auge herauszuholen und den Balken in deinem Augen siehst du nicht? Was heißt das? Der Feind versucht ständig, unsere eigene Sünde zu verniedlichen. Ich kann ja nichts dafür. Der andere ist immer schuld. Das ist ja nicht so schlimm. Aber die Sünde des anderen ist so hoch, das kann eine Mücke sein, die der andere sozusagen irgendetwas getan hat. Aber in unseren Augen wird so groß die Sünde des anderen. Und wir fangen an, die Sünde des anderen uns sozusagen darauf zu werfen. Ihr Lieben, und ich sage, wer dazu geneigt ist, und wer ist dazu nicht geneigt, aber es gibt auch solche, die mehr dazu geneigt sind, ja, dann wird der Feind versuchen, unser gesamtes Augenmerk immer auf die Sünde des anderen zu richten. Wir werden gar nicht sozusagen, also unsere Augen werden gerade hingezogen zu der Sünde des anderen und wir sehen sie immer wie einen Berg. Und unsere eigene erkennen wir, aber das ist nicht, wir kennen schon, aber es ist nicht so wichtig. Versteht ihr, da ist eine Taktik des Feindes. Wenn ich dazu geneigt bin, immer wieder auf die Sünde des anderen zu schielen, dann wird der Feind kommen und sagen, schau dir das einmal an. Und es wird mir nichts entgehen, was im anderen falsch ist. Nichts. Ich werde alles sozusagen erkennen, weil der Feind am Werk ist. Und wir fallen hinein. Ihr Lieben, das sind Wahrhaftigkeiten, die passieren. Wir fallen ununterbrochen hinein, wenn wir unser Augenmerk auf den Feind richten. Ein drittes. Der Feind versucht immer anzugreifen an meiner Schwachstelle. Jeder von uns hat schwache Stellen. Und das sind die Punkte, wo der Feind sich draufsetzt. Sag ich es einmal so, ja, sich wirklich drauflegt und versucht, uns an diesen Stellen zu bekommen. Wenn ein Mensch zum Beispiel eine Schwachstelle daran hat, dass er sehr gerne andere Menschen kritisiert. Das kann ja ein Hobby sein. Hobby ist jetzt ein negatives Hobby, meine ich jetzt. Ja, so etwas, was einem, da fühlt man sich manchmal sogar wohl, ja, wenn man andere kritisieren kann. Wenn man alles aussprechen kann, was man sozusagen an dem anderen nicht passt, das hat mit dem vorherigen Thema zu tun, das ich gesagt habe, den Balken zu sehen im anderen und nicht im eigenen Auge sozusagen. Also wenn da jemand gefährdet ist, immer zu kritisieren, immer zu nörgeln, sich die Hälfte der Gespräche, die man führt, immer nur den Mund zuzureißen über andere, versteht ihr? Und nicht das Gute über den anderen zu sprechen und das Böse, wo es Sinn macht, zuzudecken, also nicht dem Raum zu geben. Ja, was macht denn dann der Feind? Er hat Freude daran, uns ständig in solche Situationen zu führen, wo wir kritisieren können. Versteht ihr? Er wird das herbei, das ist wie ein Magnet vom Feind, wo er dann uns in Situationen hineinführt. Und genau dasselbe ist, wo wir zum Beispiel sehr geneigt sind dazu, ständig beleidigt zu sein. Es gibt die Situation, dass Menschen sehr schnell beleidigt sein, sehr schnell die Nerven durchgehen, sehr schnell zu Worten neigen, die sie vielleicht nachher dann bereuen. Ja? Und sehr schnell heftig reagieren auf eine, vielleicht nur Mücke. Aber sie reagieren sehr schnell beleidigt. Na, was glaubt ihr? Der Feind wird alles daran setzen, euch ständig mit Menschen so zu konfrontieren, wo er euch dazu bringen kann, dass euch die Nerven durchgehen. Das ist ein Spaß, den der Feind sich macht. Und ihr wundert euch, wie oft ihr vielleicht euch aufregen müsst über irgendeine Reaktion. Oder ihr sozusagen begegnet einer Situation, wo ihr dann so reagiert. Das ist kein Zufall. Das ist naiv, wenn wir denken, dass das sozusagen ein Zufall ist. Da steckt der Feind dahinter und er spielt mit uns. Und er führt uns absichtlich in Situationen. Auch der Feind kann führen, nicht nur Jesus. Und er führt uns dazu, dass wir ständig dann heftig reagieren, obwohl es gar nicht notwendig wäre. Und kaum ist das vorbei, ist wieder eine andere Situation, wo wir heftig reagieren und so weiter. Also wenn wir da eine Schwachstelle haben, dann wird der Feind sie ausnutzen. Hundertprozentig. Wenn jemand eine Schwachstelle hat, zum Beispiel, dass er neigt dazu, sehr schnell sich betroffen zu sehen in seiner Ehre. Das benutzt der Feind. Das sind die Menschen, die sagen, keiner sieht mich. Keiner beachtet mich. Ich habe das und das getan, keiner hat sich bedankt. Alle vergessen mich. Das ist diese Ehre. Ich muss doch auch von Menschen geehrt werden. Die sehen das nicht. Die übersehen mich ständig. Ich bin wie ein Mauerblümchen. Das ist ein gefundenes Fressen für den Feind. Und er wird euch ständig in solche Situationen führen, wo ihr dieses Lied anstimmen könnt. Es ist so. Man muss sich nicht wundern, wenn man in seiner Schwachstelle häufiger auf die Nase fällt als in anderen Situationen, weil der Feind dahinter ist. Und er tut alles, um uns in diese Richtung zu führen. Ein weiterer Punkt ist, und das hängt damit zusammen, eines der stärksten Angriffsfelder des Feindes, wo er uns von Gott wegbringen will. Also hört noch einmal drauf. Alles dient dazu, uns von Gott zu trennen und uns unwirksam zu machen für seine Tätigkeiten. Versteht ihr, wenn wir ständig und ständig auf diese Dinge hineinfallen, werden wir unwirksam, die Dinge Gottes zu tun. Eine andere Sache, die sehr stark vom Feind benutzt wird, sind die Beziehungen. Jesus hat gebetet, Vater, mach, dass sie alle eins sind, so wie wir eins sind. Das war das höchste Gebet sozusagen. Und was ist sozusagen die Taktik des Feindes? Ständig den Samen von Streit und Uneinheit zu streuen. Wo immer er kann. Ihr Lieben, es gibt keine Beziehung, wo er das nicht versucht. Auch in der besten Beziehung nicht. Der Feind ist ununterbrochen am Werk. Er kann nicht immer durch, weil wir ihm widerstehen. Aber er versucht. Und dort, wo das ein Schwachpunkt ist, wird es geschehen. Immer und immer wieder in die Beziehung hinein. Denn wenn unsere Beziehung zu untereinander gestört ist, ist auch unsere Beziehung zu Gott gestört. Das geht nicht eine ohne das andere. Versteht ihr? Wenn meine Beziehung zu meinen Mitmenschen, zu meinem Bruder, zu meiner Schwester gestört ist, ist auch meine Beziehung zu Gott gestört. Es geht nicht anders. So ist es bei Jesus. So wie er sagt, wenn du nicht jemanden vergibst, vergebe ich dir auch nicht. Da ist ein Zusammenhang. Wenn du nicht vergibst, so untereinander, vergebe ich dir auch nicht. Da dürfen wir nicht naiv sein. Ihr Lieben, wir können nicht große Werke für den Herrn tun wollen und haben wir nehmen diese Herausforderung nicht an, danach zu trachten, dem Feind keinen Angriffspunkt zu geben, dass er unsere Beziehungen zerstört. Ihr Lieben, am allermeisten in der Ehe. Das ist ein Paradebeispiel für den Feind. Natürlich in Ehen von Leitern noch mehr. Und wir sehen, wie er da gewinnt. In vielen Fällen. Ehe, Familie, Geschwister, Kinder, Eltern, alle diese Beziehungsfelder. Er versucht ununterbrochen, in diese engen Beziehungsverhältnisse, genau dort, wo sie eng sind, durch Familienbande sozusagen oder Ehebande, einen Keil hineinzutreiben. Einen Keil, einen Keil, einen Keil. Und er macht es immer wieder. Er versucht nicht nur einmal und dann im Jahr 2018 noch einmal, sondern er versucht, wenn es möglich ist, jeden Tag. Und dasselbe ist auch die Einheit in den Hauskreisen, die Einheit in der Gemeinde, die Einheit von Gemeinde zu Gemeinde, die Einheit des Leibes Christi insgesamt. Wie viel Zerstrittenheit, Zerspaltenheit gibt es da? Und der Feind freut sich. Das ist eine vornehmliche Taktik des Feindes. Warum? Weil er dann den Leib Christi von Jesus trennen kann, das heißt beeinträchtigen kann und, jetzt kommt das Entscheidende, unwirksam machen. Er möchte uns unwirksam machen. Wenn wir mit dem Bruder in Streit leben, nicht in Einheit, sind wir unwirksam für den Herrn. Darum versucht der Feind, überall seine Finger sozusagen ins Spiel zu bringen. Ein weiteres Thema, wo der Feind arbeitet, sind die Umstände unseres Lebens. Ihr Lieben, das ist ein riesiges Feld. Der Feind benutzt, nicht, dass er sie alle verursacht, aber er benutzt Krisensituationen, Unfälle, Krankheiten. Krankheiten sind ein besonderes Lieblingsthema vom Feind. Schicksalsschläge, wirtschaftliche Zusammenbrüche, Verlust von Arbeit, lauter Dinge, die Katastrophen, die in unser, was will der Feind? Er will dadurch sich da drauf setzen, auf diese Situationen, die er gar nicht herbeigeführt haben muss, und will uns durch diese Situationen sagen, schau, du kannst deinem Gott nicht vertrauen. Das ist die Taktik. Nicht, dass er uns da hineinführt, damit es uns schlecht geht. Das ist nicht sein Thema. Versteht ihr, es ist nicht sein Thema, dass es uns schlecht geht. Sein Thema ist, er möchte uns, wenn es uns schlecht geht, von Gott wegziehen. Und wenn wir anfangen zu nörgeln in dieser Situation, dann hat er gewonnen. Das Nörgeln ist das, was der Feind will, nicht die schlechte Situation. Und das müssen wir erfassen, ja? Dass wir, wenn wir krank sind und es wird nicht besser, dann fangen wir an zu zweifeln an Gott. Dann fangen wir an, ihm in die Schuhe zu schieben, dass er uns eben nicht das Beste tun will. Und genau dieses will der Feind versuchen. Unseren Glauben will er zerstören. Und dazu dienen wunderbar die Katastrophen unseres Lebens, die er nur gar nicht selber verursacht haben muss. Ja, das ist ein anderes Thema, wer das verursacht hat. Aber er versucht, das sich draufzusetzen und zu sagen, schau, jetzt hast du ein Beispiel, dass du diesem Gott nicht vertrauen kannst. Und das Letzte, die Angst. Das ist ein schönes, nein, nicht schönes, ein schieres Thema, ich wollte sagen, ein bevorzugtes Thema auch vom Feind, dass er uns immer wieder Angst einjagt. Und dort, wo wir sowieso ängstlich sind, weil es eine Schwachstelle ist, setzt er sich drauf und verstärkt es ins Unendliche. Da gibt es ja ein riesiges Feld, wo sozusagen Angst uns attackieren könnte. Das ist die Angst, die Lebens-, die Existenzangst, die oft unbegründet ist. Jetzt haben Menschen eine Existenzangst, wo man gar nicht weiß, warum sie Existenzangst haben. Es ist die Angst vor der Zukunft. Es ist die Angst, dass wir in der Endzeit sind. Es ist die Angst vor Erschütterungen. Es ist die Angst vor einer Krise, die kommt. Es ist die Angst, dass man krank wird und. Es gibt so viele Ängste. Und wenn man dem Raum gibt, sitzt der Feind drauf und verstärkt es. Warum? Nicht, damit wir diese Krisen alle herbeiziehen, sondern damit er uns in einen Zweifel hineinführen möchte zu dem lebendigen Gott. Denn die Angst kommt nicht von Gott. Wer in dieser Angst lebt, sozusagen, der zeigt, dass er Gott eben nicht vertraut. Und weil der Feind möchte, dass wir ihm nicht vertrauen, wird er das verstärken. Die Angst wird er verstärken. Die kann ein richtiges Bollwerk werden im Leben eines Menschen. Dass man nur mehr von Angst getrieben wird. Wann wird mein Kind den nächsten Unfall haben? Und alle diese Ängste, die da sind, ja, die ja alle nicht von der Hand zu weisen sind, denn es gibt ja viele Möglichkeiten, wo Unfälle passieren können. Das ist ja keine Frage. Aber die Ängste, die der Feind stellt, und wenn wir diesen Ängsten Raum geben, schon sitzt der Feind drauf und verstärkt sie. Nicht aus Spaß daran, uns zu quälen, sondern nur um uns von dem Vertrauen zu Jesus wegzuholen. Das ist sein Ziel. Achtet darauf. Der Feind hat immer nur diese zwei Ziele. Er will uns wegbringen von Jesus. Er will unsere Beziehung zu ihm erschüttern. Er will sie vermindern, verringern, mit Zweifeln besehen, bis zum Unglauben hin. Zweitens, er will uns unwirksam machen. Und darauf müssen wir begegnen. Und das wird das Thema der nächsten Predigt sein, am kommenden Sonntag. Ausgehend von dem einen wichtigen Punkt, den ich jetzt einfach nur unkommentiert zum Ausdruck bringen möchte. Das Entscheidende an dieser ganzen Frage, wie wir dem Feind widerstehen können, ist eine Sache. Jesus hat den Sieg errungen am Kreuz und niemand kann ihm den Sieg wegnehmen. Wenn wir also auf die Seite des Siegers treten und das Kreuz umarmen, haben wir auch Sieg. Amen. Herr Jesus, wir beugen uns vor deiner Größe und davor, dass du dem Feind auf allen Ebenen begegnet bist und besiegt hast. Wo immer er dich versucht hat, hast du ihm widerstanden. Und du hast am Kreuz den endgültigen Sieg errungen. Es gibt keine Möglichkeit mehr, dass der Feind Sieg über dich hat. Und Herr Jesus, weil du uns Anteil gibst an diesem Sieg, wenn wir dich in unserem Herzen tragen, wenn wir dir nachfolgen, wenn du unser Leben geworden bist, haben wir Anteil. Und darum bitten wir dich, dass du uns lehrst, wirklich lehrst durch den Heiligen Geist, wie wir in dem Sieg leben können gegen alle Angriffe des Feindes, die er gegen uns führt. Und wir danken dir, Herr, dass wir das alle in unserem Leben erfahren dürfen. Amen.